Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen wissen, warum diskriminierende, verletzende Sprache über Minderheiten noch immer ein Problem ist und wie man es ändern kann. Dann besuchen wir Kolumbiens erfolgreichsten Schriftsteller, der Covid überstanden hat. Und wir schauen zurück auf die wilden frühen 90er der Berliner Kunstszene. Letztens im WDR-Fernsehen. Weiße, von Ausgrenzung und Rassismus nicht Betroffene, plaudern pointenorientiert über die Frage, ob man noch Zigeunersoße sagen darf. Thomas Gottschalk war dabei, aber auch Unbekanntere wie die Schauspielerin Janine Kunze und der Schlagersänger Jürgen Milski.
Ja, ich komme, glaube ich, aus einer Generation, wo das überhaupt kein Problem war, dass man in ein Restaurant reingegangen ist, hat einen Zigeunerschnitzel bestellt oder extra eine Zigeunersoße. Da haben wir uns überhaupt keine Gedanken drüber gemacht.
Ich habe das auch nie thematisiert, wenn wir einen Zigeunerschnitzel bestellt haben. Ganz ehrlich, da habe ich doch nicht
die Diskriminierung gedacht.
Diskriminierung gedacht. Also wenn wir jetzt so anfangen, wenn ich jetzt mich für jeden Mist beleidigt fühle, Leute, dann habe ich ein echt bescheidenes Leben. Und vielleicht fangen wir mal an, einfach alle lockerer zu machen.
Und daraufhin gab es heftige Kritik, die aus den sozialen Netzwerken herausdrang, auch in die klassischen Medien und bis hin zu den Verantwortlichen beim WDR-Fernsehen, die sich für die Sendung entschuldigten. Und die Kritik hob das hervor, was heute auch der Zentralrat der Sinti und Roma so formuliert hat, Zitat, diese Sendung erweckt den Eindruck, sie wolle mit Antiziganismus und dümmlichen Auftritten Quote machen. So hieß es vom Vorsitzenden Romani Rose. Er empfinde es als unverschämt und beleidigend, wenn in der Sendung billige Witze auf Kosten einer Minderheit gemacht werden. In großen Teilen der Medienlandschaft gebe es keinerlei Bewusstsein für den in der Gesellschaft weit verbreiteten und gewaltbereiten Antiziganismus. Wir sind verbunden mit Gianni Jovanovic. Er ist Roma, ist Comedian und ich freue mich auf das Gespräch. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ich würde gerne erstmal was sprachlich klären. Also es gibt diskriminierende Worte, die ich jedenfalls nicht mehr ausspreche, das N-Wort zum Beispiel. Und sollte aus dem diskriminierenden Begriff, den wir jetzt gerade gehört haben in diesem O-Ton, auch einfach nur das Z-Wort werden?
Naja, es ist es ja bereits schon. Es geht einfach darum, diese Idee, diese Abkürzung gilt einfach darum, dass man einfach rassistische Sprache, rassistische Fremdbezeichnungen wie das N-Wort und das Z-Wort dekonstruiert, also ihnen quasi die Macht entnimmt und versucht dadurch quasi die Opfer, die durch diese Form von Rassismus betroffen sind, zu schützen. Und das ist ein Zeichen von Respekt, das ist ein Zeichen von Anerkennung im Sinne von, ich sehe deine Lebensrealität und ich als jemand, der vielleicht das Privileg hat, sich mehr und mehr nennen zu dürfen, sagen zu können, das gilt, wenn überhaupt, wenn nur für dich, dass du dich so benennen darfst. Aber mein Recht als privilegierte Person sollte es doch nicht sein, weil es geht um Miteinander und Menschlichkeit und im tiefsten Sinne um Respekt vor Selbstbezeichnung.
Sie als Comedian benutzen dieses Wort?
Ich habe dieses Wort tatsächlich benutzt auf der Bühne, aber natürlich immer im Kontext und immer mit einer gut gemeinten Pointe. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das war schwierig. Ich habe wirklich gemerkt, dass das schwierig war, je nachdem, wie ich drauf war oder was ich Publikum nicht vor mir hatte, weil meine persönliche Geschichte auch nochmal so ein bisschen strange ist, das alles auf die Kette zu bringen, das hat das Publikum nicht verstanden. Und da habe ich gemerkt, oh Gianni, da ist irgendetwas, wo du dich vielleicht verfährst, du musst eine andere Strategie in deinen ganzen Auftritten hineinbringen, weil du kannst es nicht auf der einen Seite als Betroffener, als Comedy verkaufen und auf der anderen Seite als politischer Aktivist in der Öffentlichkeit sagen, nee, ich bin gegen dieses Wort. Das fühlte sich für mich nicht richtig an. Also habe ich für mich schmerzhafte Entscheidung getroffen zu sagen, nee, Comedy ja, aber nicht Stand-up. Ist nicht Stand-up-Comedy, weil ich brauche tatsächlich mehr Zeit auf der Bühne, um das Ganze irgendwie zu erklären. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dieses Wort eigentlich auf meiner Bühne nicht mehr auszusprechen.
Ich hätte mir vorstellen können, dass Humor manchmal hilft, Begriffe zurückzuschleudern in die Mehrheitsgesellschaft, vielleicht auch mit Wut und zu sagen, so, jetzt habt ihr es.
Ja, ist auch eine Form des Dialogs. Ne? Kommt natürlich immer darauf an, wie ich wirke als nicht weiß gelesener Mann, wenn ich wütend auf einer Bühne bin. Das wirkt nicht unbedingt sexy und nahrhaft für die Gesellschaft, weil ich eine Gefahr für sie symbolisiere, wenn ich das tun würde. Und es würde mir auch nicht gefallen, weil ich nicht so bin. Nein, ich versuche es auf eine andere Art und Weise. Es gibt noch eine andere Ebene statt Humor. Das ist die direkte Kommunikation mit Menschen, die bereit sind, tatsächlich was lernen zu wollen, Lebensexpertisen von Menschen anzuerkennen und versuchen wirklich in einem liebevollen, ich weiß, es ist sehr symbolpolitisch jetzt und so und sehr hier, ich sehe alles in rosa Wolken. Nein, aber mein Wunsch ist das wirklich zu sagen, dass wir einen respektvollen Raum kreieren, dass wir am Ende des Tages, selbst wenn wir wirklich harte Differenzen in unserer Wahrnehmung und unserer Meinung haben, der Zuschauer, die Zuschauerin das Gefühl hat, dieses Gespräch war von Respekt gefüllt. Denn das ist die Art und Weise, was die Menschen am Ende aus so einer Diskussion heraus für sich herausfiltern. Wie haben sich die ProtagonistInnen benommen? Zum Beispiel in dieser Sendung, die Sie gerade erwähnt haben, das war ja ein Durchschnitt von, sage ich jetzt mal, Altersgruppen, die ja in unserer Gesellschaft verteilt sind. Da war unter anderem eine Ikone des deutschen Fernsehens, Thomas Gottschalk, mit dem ich groß geworden bin. Und wenn Sie dann solche schmerzhaften Sachen hören, dann macht das auch ein bisschen was mit ihrer eigenen persönlichen Welt was. Es macht was kaputt. Und das dürfen wir nicht in einer sozialen, liberalen Gemeinschaft.
Also einige Teilnehmer, Janine Kunze zum Beispiel, die wir gehört haben, aber auch Micky Beisenherz, Moderator Steffen Halaschka, haben sich entschuldigt heute im Laufe des Tages. Bei Halaschka heißt es aber interessanterweise, das war eine Runde von Freunden, die sich in einer Kneipe trifft. Also haben wir vielleicht einfach einem deutschen Stammtisch beim Arbeiten zugeschaut?
Ja, das haben wir tatsächlich, aber wir haben auch wirklich, ich würde mal sagen, einen Querschnitt der Gesellschaft repräsentiert, unabhängig von deren ihrer Berufe. Wir haben ja sozusagen den Milski gehabt, das war so der kölsche, liberale, jede Jeck ist anderer Typ. Dann hatten wir den pseudo-intellektuellen Micky Beisenherz, der als Comedy-Autor arbeitet. Wir hatten eine Ikone des deutschen Fernsehens, Thomas Gottschalk, Janine Kunze als Frau und als Ulknudel, sage ich mal, und Steffen Halaschka als mehr oder weniger kompetenten Moderator. Aber das alles hat tatsächlich eine große, breite Schicht der Gesellschaft repräsentiert, die genau diese Verhaltensweisen und diese Kommunikationsebenen pflegen, weil sie nun mal keine Räume haben, wo sie sich zum Beispiel mit mir an einem Tisch sitzen würden und sagen, okay, Gianni, lass uns doch mal bitte über Rassismus gegenüber Sinti und Roma reden. Wie siehst du das denn? Das hätte ich mir gewünscht. Wenn das passiert wäre, dann hätte man zumindest sagen können, okay, da war wenigstens einer, der den Mund aufgemacht hat. Nein, aber sie waren so fest in ihrer Bubble drin und haben die ganze Zeit sich ihre Echoräume irgendwie aufgeblasen, was das für den Zuschauer, für die Zuschauerin schon wirklich sehr, sehr unerträglich war.
Andererseits, die Debatte ist ja nicht ganz neu, ne? Über diskriminierende Sprache. Haben Sie trotzdem das Gefühl, vielleicht auch gerade durch die Debatte über diese Talkshow, dass das Bewusstsein dafür einfach steigt?
Schauen Sie, Herr Walzer, ich glaube schon, dass da immer eine Bewusstseinssteigerung stattfindet, wenn mal irgendwie wieder sowas aufploppt. Ob es jetzt die Black Lives Matter-Bewegung ist, der ich sehr nahestehe, ob es jetzt irgendwie die Wahlen waren. Es gibt immer einen Grund hinzuschauen und sich darüber zu echauffieren. Das eine ist richtig, dass wir sagen, da wo Unrecht getan wird und Rassismus oder Antiziganismus stattfindet, da müssen wir einfach den Finger heben. Bin ich bei Ihnen. Es bringt aber nichts, wenn wir es verpuffern lassen und jetzt im Endeffekt so tun, ah ja, wir solidarisieren uns das und posten jetzt hier den Jovanovic hier dies, das und jenes. Aber am Ende des Tages, wenn er als normale Person eine Wohnung braucht, bekommt er sie nicht, weil er einfach nicht weiß ist. Oder weil er einfach offensichtlich kein weißer Europäer ist. Das ist das Problem. Das Problem ist das institutionelle und rassistische und festkulturell verankerte Denkensweise in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Wenn wir in der Mehrheitsgesellschaft oder wenn die weiße Mehrheitsgesellschaft es verstanden hat, aufrichtig für sich, das beginnt in Familien und endet dann am Ende im Kollektiv. Wenn jede einzelne Person in einer Familie gesagt hätte, ja, hör mal, das, was da abgeht, das geht nicht. Wir müssen uns querstellen, wir müssen irgendwie andere Brücken bauen und alles Alte irgendwie einreißen, damit wir in einem besseren Heute und Morgen unsere Kinder aufwachsen lassen. Weil gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir Pandemie haben, wo wir voneinander getrennt sind, wo wir unsere liebsten Menschen nicht in den Arm halten können, wo Menschen sterben, Roma und Sinti sterben in Bulgarien, die werden dort eingesperrt in Dörfer, die kommen da nicht raus. Und sich darüber in einer vermeintlichen satirischen Art und Weise drüber zu erheben, ist weder Satire noch gute Unterhaltung. Es ist beschämend. Es ist auch für mich beschämend, weil ich bin nicht nur Roma, sondern ich bin auch Deutscher.
Gianni Jovanovic, Comedian, Roma, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen. Und in der erwähnten Talkshow wurden auch über diskriminierende Begriffe gegenüber schwarzen Personen Witze gemacht. Eine Debatte, die auch Thema beim heute beginnenden Black History Month eine Rolle spielen könnte. Sirat Wiedenroth ist von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, in Frankfurt am Main. Sie organisiert dort in der Stadt das Programm des Black History Month. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was haben Sie eigentlich aus der Debatte um die WDR-Talkshow mitgenommen?
Also mitgenommen habe ich, dass doch noch viel zu tun ist. Und es ist halt nicht sehr überraschend, dass es immer noch so ist, dass weiße Menschen sich über rassistische und kolonialrassistische Begriffe unterhalten und meinen, dort weiterhin eine Deutungshoheit zu haben. Es hat auch immer was mit Macht zu tun oder Macht theoretisch abgeben zu müssen, also halt die Deutungshoheit abgeben zu müssen, und dass das doch sehr ungerne getan wird. Ich glaube, viele hatten jetzt Hoffnung nach dem letzten Sommer mit Black Lives Matter, dass ein Umdenken stattfindet. Es sind sehr kleine und mühsame Schritte, die da gemacht werden.
Und warum dauert das so lange? Warum ist diese Debatte so zäh aus Ihrer Sicht?
Weil es geht nicht nur um Wörter. Da versteckt sich mehr dahinter. Wenn es nur um Wörter gehen würde, dann würde es nicht so zäh gehen, weil zum Beispiel jetzt das Wort Vibe oder das Wort Schuhwichse wird in den wenigsten Kinderbüchern, die überarbeitet werden, noch geschrieben und niemand heult den Begriffen hinterher. Sprache wandelt sich. Aber dass sich genau an diesen Begriffen festgehalten wird, und das, meine ich, daran zeigt sich, dass es halt um Deutungshoheit, dass es nicht nur ein Begriff ist, sondern dass es Tatsache darum geht, noch Deutungshoheit, wer hat Macht darüber zu bestimmen, wie wer bezeichnet wird, wie man sich selbst bezeichnet. Und das ist ein größerer Prozess, als jetzt nur zu sagen, man sagt ein Wort nicht mehr, das Z-Wort oder das M-Wort nicht mehr, sondern das hat was damit zu tun, auch wirklich anzuerkennen, dass sich Zeiten geändert haben, dass Rassismus theoretisch keinen Platz mehr haben sollte. Und da tut sich die Gesellschaft dann teilweise doch noch schwer. Also so hat auch was damit zu tun, schwarze Menschen, Sinti und Roma kommen wenig in deutscher Geschichte vor. In der Geschichtsschreibung, in den Geschichten, die erzählt werden, sie kommen wenig vor da drinnen. Es ist einfach heftig zu sehen, irgendwie am 27. Januar war noch Tag der Befreiung. Und unter dem Z-Wort wurden Menschen stigmatisiert, die in das Lager Auschwitz verfrachtet wurden und ermordet wurden. Und kurze Zeit später werden über das Wort Witze gemacht irgendwie und wird sich halt dran festgehalten. Also so. Und das hat was damit zu tun, dass zum Beispiel Sinti und Roma nicht in deutscher Geschichtsschreibung vorkommen. Das hat auch was damit zu tun, dass schwarze Menschen nicht in deutscher Geschichtsschreibung vorkommen, sondern das noch sehr weiß dominant geprägt ist.
Das wollen Sie ja ändern, ne? Mit dem Black History Month. Das ist ja eine Angelegenheit, die es schon fast seit 100 Jahren in den USA gibt und die es seit 30 Jahren auch in Deutschland gibt, die sich so langsam entwickelt hatte und jetzt im Februar stattfindet, natürlich unter erschwerten Bedingungen, unter erschwerten Corona-Bedingungen. So wie ich verstehe, werden Biografien von schwarzen Menschen erzählt. Was planen Sie da in Frankfurt am Main, jetzt auch unter diesen erschwerten Bedingungen?
Wir in Frankfurt von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland machen jetzt schon die letzten 7 Jahre auch immer einen Storytelling-Salon. Da geht es auch wieder um, also Storytelling, Geschichten erzählen, Geschichten schreiben, weitergeben. Es geht nicht darum, um das geschriebene Wort. Es wird ja auch oft gesagt, ganz viele Kulturen geben Geschichte auch oral weiter, also nur mündlich. Und das greifen wir auf im Storytelling-Salon. Und das wird jedes Jahr unter so einem Schlagwort, Titel kann man sagen. Dieses Jahr, so der Storytelling-Salon ist unter Decolonize, also dekolonialisieren. Es wurde und wird auch weiterhin viel über koloniale Kontinuitäten gesprochen, zum Beispiel in Ausstellungspraxen, also so wie wird ausgestellt, was wird ausgestellt, Raubkunst, das heißt, welche Kunst wurde vom afrikanischen Kontinent während der Kolonialzeit gestohlen und wird noch ausgestellt. Auch wieder die rassistischen Begrifflichkeiten wie das M-Wort oder das N-Wort haben koloniale Tradition, sie sind entstanden, als schwarze Menschen damit bezeichnet wurden, als sie noch nicht als Menschen gesehen wurden. Also so, genau. Und unter diesem Decolonize, also Dekolonisieren, haben wir dieses Jahr 5 Menschen, die dazu sprechen.
Wie wichtig ist Ihnen da eine Offenheit für alle möglichen, auch Interessenten, die vielleicht mit dem Black History Month bisher noch nicht so viel in Verbindung gekommen sind, die eben auch aus der weißen Mehrheitsgesellschaft kommen? Wie offen kann man das halten? Also wo versuchen Sie da auch Anschlusspunkte anzubieten?
je nach Programmpunkt sozusagen ist es unterschiedlich. Manche sind offen für alle, manche sind offen nur für schwarze Menschen. Der Storytelling-Salon ist immer offen für alle. Dieses Jahr ist es zwar erschwert mit Corona und gleichzeitig, und es betrifft ja auch alle, ist es dann natürlich schön, wenn es, dass es online stattfindet. Das heißt, da können sich dann alle dazu schalten, dass über YouTube gestreamt wird. Und ich denke, es ist wichtig, Programmpunkte zu haben, wo alle Anschluss finden können und sich mit abholen lassen können.
Wo auch naive, wo auch vielleicht auch Fragen gestellt werden, die eben naiv wirken können oder die auch... Also das ist ja auch eine Frage letztlich, die sozusagen auch aus dieser Talkshow vielleicht mit erwachsen ist. Also wie kann man denn, ich sag mal, die weiße Mehrheitsgesellschaft mitnehmen?
Es gibt wunderbare und viele Bücher dazu zum Beispiel. Also die Tatsache ist, der Storytelling-Salon jetzt nicht dafür da. Das ist kein Lernraum, das ist kein Antirassismus-Workshop. Die gibt es auch. Man kann Bücher lesen dazu. Da gibt es schon ganz, ganz viel, was produziert wurde und wird auch noch. Aber nicht jede Veranstaltung ist da, um dann auch alle Fragen zu stellen und sozusagen, also man kann auch beim Storytelling-Salon lernen, wenn man halt zuhört und es vielleicht einfach nur mitnimmt. Also so, das ist auch eine Möglichkeit. Erstmal zuhören und es für sich mitnehmen und darüber nachdenken. Nicht jede Veranstaltung ist dafür da, weiße Menschen abzuholen. Das ist aber dann auch, wenn sie dafür da ist, dann ist das auch ausgeschrieben. Wie gesagt, dann sind das wahrscheinlich Antirassismus-Trainings.
Wäre es denn vielleicht angesichts der Debatten, die jetzt eben auch geführt werden im Moment, vielleicht nötig, das noch mehr anzubieten, dass man der weißen Mehrheitsgesellschaft vielleicht noch mehr Angebote macht?
Die Angebote sind da. Die Angebote können angefragt werden. Da gibt es...
Da braucht es den Black History Month nicht aus Ihrer Sicht, oder?
Nee, da ist auch ein Monat zu wenig für.
Das ist klar.
Das ist ja was man das ganze Jahr braucht. Genau, deswegen ist da... Ja, genau. Also so, und die Angebote, die sind einfach da. Es gibt in Frankfurt, in Hessen mehrere Träger, die das anbieten. Man kann auch bei der ISD anfragen, die dann weitervermittelt,
also
zum Beispiel.
Also so, schwarze Menschen in Deutschland.
Genau, ja. Richtig.
Sie haben auch, mir ist aufgefallen, Sie haben auch erwähnt, dass es Veranstaltungen gibt, die nur für schwarze Menschen vorgesehen ist. Was ist die Idee dahinter?
Es braucht Räume, wo man sicher ist, dass halt nicht naive Fragen gestellt werden. Also so, wo man sehr entspannen kann, was das angeht. Und dann auch nochmal manche Fragen sind vielleicht auch erstmal zu klären in den Communities, bevor man dann damit rausgeht. Es ist ja jetzt auch nicht, dass irgendwie alle schwarzen Menschen eine Meinung und ein Wissen teilen und dann mit dem Gleichen alles rausgeht, sondern irgendwie auch da drinne wächst. Und es braucht auch Schutzräume. Das ist so ungefähr wie Frauen sich früher auch Räume für Frauen erkämpft haben. Und so braucht es auch Räume für schwarze Menschen zusammen zu sein. Das ist dann auch ganz unterschiedlich. Das kann von einem Brunch sein bis zu auch wie eine Weiterbildungsmaßnahme, also so, wo man sich nochmal zu bestimmten Themen ganz konkret austauscht. Ja, und das sind Empowerment-Räume. Räume, in denen man sich nicht erklären muss, Räume, in denen man nicht hinterfragt wird in seiner Dasein. Und das ist uns wichtig, diese Räume auch bereitzustellen.
Was gibt Ihnen eigentlich Hoffnung, dass diese Debatte um Rassismus, auch um Antirassismus, um die Begrifflichkeiten, um Deutungshoheiten tatsächlich eine gute Entwicklung nimmt?
Was mir Hoffnung gibt, ist, dass viele schwarze Menschen und immer mehr schwarze Menschen es schaffen, sich zu positionieren dazu auch. Das ist ja auch eine Form von Empowerment, dazu sprechen zu können, dazu die Meinung äußern zu können, zu sagen zu können, das geht zu weit. Das war auch noch anders gewesen vor mehreren Jahren. Und schon auch, dass es jetzt zum Beispiel zu der Talkshow, dass es ein Echo hatte und nicht einfach ungesehen und ungehört in einer Mediathek verschwindet irgendwie. Und das sind mühselige und kleine Schritte. Das wird noch ein bisschen andauern, aber ich sehe schon eine Änderung als jetzt noch vor 20, 30 Jahren.
Gerard Wiedenroth von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland in Frankfurt am Main organisiert sie unter anderem mit den Black History Month, der jetzt im Februar stattfindet. Überwiegend digital, klar, in Pandemiezeiten, aber auch mit vielen interessanten Angeboten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich habe zu danken und kommen Sie noch gut durch die Nacht.
Sie auch, danke. Wir besuchen jetzt Juan Gabriel Vázquez in Bogotá, Kolumbiens erfolgreichsten Schriftsteller, bekannt geworden mit dem Roman Das Geräusch der Dinge beim Fallen. Da ging es damals um die 80er und 90er in seinem Land, Jahre der Gewalt, der Drogenkartelle und Hochzeit von Drogenboss Pablo Escobar. Morgen, am Dienstag, erscheint sein neuer Erzählband auf Deutsch und Tobias Wenzel hat das zum Anlass genommen, den Autor zu besuchen. Ein Autor übrigens, der Covid überstanden hat, in Bogotá.
Juan Gabriel Vázquez, der den obligatorischen Mund-Nasen-Schutz trägt, bleibt vor einem leeren Lokal im Zentrum Bogotás stehen.
Hier befand sich in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts das berühmte Café El Automático. Die weibliche Hauptfigur meiner Erzählung, Lieder für die Feuersbrunst, hat eine Art Offenbarung, als sie dieses Café betritt. Damals war Frauen der Zutritt zu Cafés nicht erlaubt.
Lieder für die Feuersbrunst. Die Geschichte aus Vázquez' gleichnamigen neuen Erzählband handelt vom gewaltsamen Ende einer von einer realen Feministin inspirierten Frau. Sie erkämpft sich im von Männern dominierten Journalismus ihren Platz und außerdem das Recht, auch als Frau Cafés in Bogotá zu betreten.
An diesem Ort, an dem früher das Café El Automático war, gab es bis vor kurzem das Restaurant Amarillo. Aber das ist nun der Pandemie zum Opfer gefallen.
Juan Gabriel Vázquez hatte während der Pandemie einen kreativen Schub, schrieb fast dreimal so schnell wie sonst. Als einer der ersten Kolumbianer überhaupt hatte er sich mit dem Coronavirus infiziert. Nun aber spazieren wir endlich, kurz vor dem Erscheinen seines zweiten Erzählbandes auf Deutsch, durch das Zentrum seiner Geburtsstadt Bogotá. Das kennen seine Leser schon aus seinen Romanen.
Es scheint so, als ob sich in diesem Viertel die gesamte kolumbianische Geschichte abgespielt hätte. Wenn wir von hier 50 Meter nach Westen gehen, kommen wir an den Ort, an dem der Politiker und Anwalt Jorge Eliezer Gaitán ermordet wurde. Ein Ereignis, das das Kolumbien des 20. Jahrhunderts gespalten hat. Wenn wir 4 Straßen Richtung Süden spazieren, stehen wir an dem Ort, an dem 1828 das Attentat auf den Unabhängigkeitskämpfer Simón Bolívar misslang. Von dort nur eine Parallelstraße nach Süden entfernt, wurde 1914 Rafael Uribe Uribe ermordet, ein bedeutender liberaler Senator. Diese Orte haben mich stark geprägt, als ich hier direkt hinter uns Jura studierte und mich dann dazu entschloss, kein Anwalt zu werden, sondern Schriftsteller. Wo ist das nur?
Mittlerweile steht Vázquez in seinem Arbeitszimmer und sucht nach dem alten Wörterbuch, das eben dieser Rafael Uribe Uribe als junger Mann schrieb und das Vázquez zur Erzählung Lieder für die Feuersbrunst inspiriert hat. So ist das immer bei diesem Autor. Ein Gegenstand, ein unerhörter Bericht oder ein eigenes Erlebnis löst etwas bei Vázquez aus. Jahrelang geht er damit schwanger, recherchiert und schreibt dann einen Roman oder eine Erzählung. Als junger Mann war er in Paris Komparse in Die Neun Pforten, einem Film von Roman Polanski. Dem Regisseur, dessen hochschwangere Frau 1969 von Anhängern des Sektenführers Charles Manson ermordet wurde. Vázquez ging das beim Dreh einer Flughafenszene nicht aus dem Kopf.
Ich habe dabei eine innere Unruhe gespürt. Das war wie ein Stachel, den man nicht los wird. Ich habe es mir so erklärt. Ich hatte aus nächster Nähe einen Mann, Polanski, gesehen, der in einem Moment seines Lebens Opfer einer Gewalttat, des Mordes an seiner Frau, geworden war. Und da habe ich mich gefragt, welche Beziehung es zwischen dieser Tat und dem Dreh eines Films geben könnte, in dem fiktionale Gewalt vorkommt.
Diese Überlegungen mündeten in die Erzählung Flughafen. Gewalt ist generell präsent im Erzählband Lieder für die Feuersbrunst. Kolumbien ist nun mal ein Land, das von Bürgerkriegen und einem bewaffneten Konflikt verheerend geprägt wurde. Was löst die gewaltsame Geschichte, die Vergangenheit überhaupt im Privatleben der Menschen aus? Das ist die zentrale Frage, die diesen Schriftsteller antreibt und die auch seinen neuen Erzählband so lesenswert macht. Eine andere Frage stellt sich, als wir vor der Universität stehen, an der Vasquez Jura studiert hat. Wenn er nicht hier im Zentrum mit all den historisch wichtigen Orten der Gewalt studiert hätte, sondern in einem anderen Viertel Bogotas, wäre er dann heute kein Autor, sondern Anwalt?
Ich glaube nicht. Wenn ich in anderen Vierteln meine Spaziergänge gemacht hätte, sähe meine Literatur heute wohl anders aus. Aber ich würde schon meiner Berufung folgen.
Juan Gabriel Vasquez in Bogotá in Kolumbien. Tobias Wenzel hat ihn dort getroffen aus Anlass der deutschen Übersetzung seines neuen Erzählbandes Lieder für die Feuersbrunst. Morgen erscheint er in der Besetzung von Susanne Lange bei Schöffling.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Daniel Marschke.
Österreichische Künstlerinnen und Künstler protestieren gegen die Abschiebung einer 12-jährigen Schülerin und ihrer Familie nach Georgien. Sie pochen darauf, dass die UN-Kinderrechtskonvention eingehalten wird. Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und ihre Schriftstellerkollegin Marlene Strerowitz bezeichneten die Abschiebung der georgischen Familie als menschenverachtend. Der Autor Robert Menasse schrieb auf Facebook, die Aussage des österreichischen Innenministers Nehammer, ihm seien die Hände gebunden gewesen, mache den ÖVP-Politiker zu einem Heuchler und Zyniker. Jeweils drei Filmemacherinnen und Filmemacher werden in diesem Jahr entscheiden, wer den goldenen oder einen silbernen Bären bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin gewinnt. Wie die Berlinale Organisatoren bekannt gaben, kommt die digitale Version der Filmfestspiele in diesem Jahr ohne Vorsitz aus. Dafür sind sechs Filmschaffende vertreten, die in den vergangenen Jahren selbst den Hauptpreis gewonnen haben. Adina Pintili aus Rumänien, die Ungarin Ildiko Enjedi, Jasmila Spanic aus Bosnien und die Preisträger der letzten drei Jahre, der iranische Regisseur Mohammad Rasulov, der Israeli Nada Lapid und der Italiener Gianfranco Rosi. Welche Filme am Wettbewerb teilnehmen, soll am 11. Februar verkündet werden. Vom 9. bis zum 20. Juni werden dann Filme aus allen Berlinale-Sektionen an 10 Spielorten gezeigt. Der Ministerpräsident von Thüringen, Ramelow, ist zuversichtlich, dass die Bewerbung der Stadt Erfurt mit ihren jüdisch-mittelalterlichen Gebäuden zum Weltkulturerbe erfolgreich sein wird. Allerdings brauche es bei der anstehenden Prüfung Geduld, sagte der linken Politiker in der Thüringer Landeshauptstadt. Es wäre schön, wenn das Vorhaben im ersten Anlauf im kommenden Sommer glückte. Falls nicht, sei dies aber nur eine Frage der Zeit, fügte er hinzu. Über eine Aufnahme entscheidet die Weltkulturerbe-Kommission im Jahr 2022. Der deutsche Maler Georg Baselitz und seine Frau Elke haben dem New Yorker Metropolitan Museum 6 Bilder geschenkt. Wie das Museum mitteilte, handelt es sich um 1969 entstandene Porträtbilder. Sie gehörten zu den ersten, die der 1938 geborene Baselitz auf den Kopf stellte, was später zu seinem Markenzeichen werden sollte. Grund der Schenkung ist der 150. Geburtstag des Museums, der im vergangenen Jahr gefeiert worden war. Mit dieser Schenkung möchten Elke und ich auch unsere ganz besondere Verbindung zu den USA zum Ausdruck bringen, erklärte Baselitz. Für uns war das Land immer ein Symbol der Freiheit.
Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und jetzt gehen wir zurück in die wilden frühen 90er der Berliner Kunstszene. Im Zentrum die Kunstwerke in der Auguststraße in Mitte. Damals ein Atelier- und Ausstellungshaus und ja, so eine Art Energiezentrum der Szene in einem Umfeld in extremem Umbruch, damals bei weitem noch nicht so kommerzialisiert wie heute. In diesem Jahr aber werden die Kunstwerke 30 Jahre alt. Künstler der ersten Stunde waren Ralf de Moll und Christiane Delbrücke. Die arbeiten mit verschiedenen Medien, machen Kunst am Bau, aber auch Videoarbeiten. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und guten Abend auch, Herr de Moll. Schön.
Ja, hallo.
Dass Sie Zeit finden, um über ja, die alten Zeiten zu reden, wenn man so will. Vielleicht schauen wir erstmal zurück, damals, Anfang der 90er Jahre. Was waren diese Kunstwerke in Berlin-Mitte für ein Ort, Frau Delbrücke?
Ja, nach dem Mauerfall gingen ja prompt auch die Mieten hoch. So ging das auch uns mit unserer Ateliermiete. Wir mussten dann unser Atelier in Kreuzberg verlassen und erfuhren von den Kunstwerken, dass man sich dort um ein Atelier bewerben konnte für ein Jahr. Das machten wir dann auch und bezogen dann ein Atelier unter dem Dach von Kunstwerke, einen ziemlich baufälligen Raum.
Unser Atelier war so richtig Spitzweg der arme Poet. Radio hat ja leider, kann man ja leider keinen Geruch mitteilen, aber es war so diese Braunkohle, es wurde mit Braunkohle geheizt und dies roch nach diesem strengen Putzmittel und unser Boden in unserem Atelier, das war alles bröselte, alles noch, also es war alles in einem ziemlich ruinösen Zustand.
Hat Sie das gestört damals?
Wir waren 29 und kamen nach Ost-Berlin eigentlich mit so einer Energie von selber was aufzubauen. Ich glaube, da möchte man noch nicht gleich in so ein gemachtes Nest.
Und das Setting selbst, war das auch vor Ort? Ich meine, es war ja eine irre Umbruchzeit, auch Anfang der 90er Jahre. Und da war noch vieles möglich, glaube ich, auch in Berlin-Mitte. Das sah ja dort ganz anders aus, als es heute ist. Heute ist es ein sehr teures Pflaster, auch mit Boutiquen und Restaurants und Cafés, wenn sie dann wieder offen sind. Aber damals gab es ja viele diese Nischen und Freiräume. Dinge wurden besetzt, Dinge wurden möglich gemacht. Wie stark hat Sie das auch künstlerisch inspiriert? Zu was Neuem vielleicht sogar?
Ja, Kunstwerke war da ja nur ein Ort unter ganz vielen. Also besonders junge Leute, die sich jetzt nicht groß arrangieren wollten oder lange warten wollten mit den Strukturen in West-Berlin, die gingen eben nach Ost-Berlin, wo es noch günstige Räume gab, wo die Besitzverhältnisse noch nicht ganz geklärt waren, um etwas aufzuziehen. Und gerade auch diese Ausstellung 37 Räume, die 1992 stattfand, war ja wie ein Mapping von diesen leerstehenden Räumen, wo Besitzverhältnisse noch nicht geklärt waren, wo unter dem Banner von Kunst eigentlich so eine Kartografierung stattfand, die später auch von der Stadtentwicklung oder von Investoren genutzt werden konnte.
An irgendeinem Punkt muss es so eine Art Professionalisierungsschub bei den Kunstwerken gegeben haben, bei diesem Ort, der, wie Sie es gerade auch beschrieben haben, recht improvisiert auch war. Und irgendwann kam dann die erste Berlin-Biennale, es begannen schon Investitionen. Wie hat sich damals die Stimmung verändert?
Die Ausstellung 37 Räume, also die hat ganz sicher schon 1992 eine Schlüsselrolle oder war ein Motor in diesem Prozess der Gentrifizierung. Die Anwohner haben diese Ausstellung ja auch kritisiert, haben befürchtet, dass sie verdrängt werden. Was heute vielleicht so ein bisschen romantisiert wird als die Inbesitznahme, Besiedlung von No Man's Land, das lässt eben die ursprünglichen Anwohner, die dort waren, ganz aus dem Blick, also ganz so wie in der Besiedlung Nordamerikas die Ureinwohner einfach ignoriert und umgesiedelt wurden.
Dieses Modell, also erst kommt die Kunst und die Künstler und die Galerien und danach kommen die Investoren. Also das kann man sagen, war hier vorbildlich durchgeführt worden. Also die Alternative, ich glaube, wir haben einfach so einen kurzen Zeitraum damals erlebt, also was spannend war, wo man vielleicht das Gefühl hatte, dass auch anderes möglich wäre. Aber ich glaube, sicherlich auch mit der Person von Klaus Biesenbach, der sehr stark an der Etablierung der Kunstwerke interessiert war und eben auch da politisch geschickt agiert hat, also der eben auch eine Lobbyarbeit betrieben hat.
Der damalige Leiter und Mitbegründer, ne?
Der ehemalige Leiter, deswegen ist das heute ja auch noch existent, im Gegensatz zu vielen Räumen, wie Sie sagten ja eben auch, dass es früher auch eine ganze Menge anderer Orte gegeben hat, also die gibt es heute auch nicht mehr, ne? Also vieles ist ja auch wieder verschwunden.
Gibt es denn etwas aus dieser Zeit, was Sie heute noch mitnehmen in diesem doch sehr überhitzten, kommerzialisierten Kunstbetrieb?
Der Markt ist gar nicht so der Gegenspieler, sondern es ist tatsächlich die Veränderung eines Viertels, also der eine Rolle spielt, also der einen vielleicht heute zurückschauen lässt und man das ein bisschen bedauert, wie das heute geworden ist. Also wir betreten den Bereich im Scheunenviertel, in dem die Kunstwerke liegen, eigentlich selten noch, ne?
Aber was damals tatsächlich so ein wirklich kostbares Modell war, war diese lose Gruppe von einzelnen Akteuren, die zusammengearbeitet hat und unhierarchisch agiert hat und wo sehr schnell, also fast und dirty, auch Entscheidungen getroffen wurden, wo unmittelbar Veranstaltungen und Ausstellungen organisiert werden konnten und wo einfach die Berliner Kunstszene samt ihrer ganzen internationalen Akteure auch ein Forum hatte. Und dieses Forum, was damals etabliert wurde und durch die Institutionalisierung von Kunstwerke wegfiel, dass so ein Forum fehlt ja auch heute noch, also ganz schmerzlich.
Ein Forum für, wie würden Sie es formulieren?
Für die Berliner Kunstszene samt ihren lokalen und internationalen Akteuren. Wir haben ja hier eine ganz internationale Kunstszene, für die theoretische Produktion, für die praktische Produktion. So etwas fehlt, sowas bildet sich hier in Berlin nicht ab und das haben wir ganz dringend nötig.
Was könnte das sein? Eine neue Kunsthalle?
Naja, vielleicht sind es ja auch viele kleine Orte. Also das ist eher ein Wunsch, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob man das nochmal so generieren kann. Vielleicht findet das ja auch nicht in Berlin statt.
Und ich dachte immer, Berlin sei der Kunstnabel Deutschlands.
ja, das war es sicher mal.
Das war's. Also der Mythos ist vorbei. Und die Kunstwerke leben vom Mythos heute?
Ja, die leben vom Mythos. Das ist jetzt heute, denke ich, eine Marke. Und ich meine, schauen Sie sich die Situation, Sie haben es ja eben auch schon selbst erwähnt, der Künstler heute an. Atelierräume werden unbezahlbar, Immobilienpreise, Mieten gehen durch die Decke. Ich denke, Kunstwerke und Berlin-Biennale, das ist jetzt heute nur noch, spielt eine Rolle für City-Marketing, aber nicht mehr für uns jetzt als Künstler. Also, und in der Situation, also wo Offspaces verschwinden, Projekträume verschwinden, also da ist das eine schöne, ferne Erinnerung, sag ich mal.
Christiane Delbrücke und Ralf de Moll, zwei Künstler, die Anfang der 90er mit dabei waren bei den Kunstwerken in Berlin, dieser ja am Anfang jedenfalls sehr improvisierten Kunsthalle in Berlin-Mitte in der Auguststraße, die jetzt 30 Jahre feiert. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Ja, danke auch.
Dann gehen wir von Berlin nach München und reden über Frauen in Spitzenpositionen, also wirklich ganz oben. Das fällt ja immer noch auf, obwohl es eigentlich längst selbstverständlich sein müsste. Und so muss auch ich betonen, der Bayerische Rundfunk hatte bisher in seiner jahrzehntelangen Geschichte noch nie eine Frau auf dem verantwortungsvollsten Posten der Intendanz. Jetzt ist es soweit, seit heute. Sie heißt Katja Wildermuth und Tobias Krone erzählt uns, was jetzt vor ihr liegt.
Sie ist auf einem Dorf in Oberbayern geboren und kehrt jetzt wieder dorthin zurück, wo sie aufgewachsen ist und wo sie in München in alter Geschichte promoviert hat. Katja Wildermuth, die neue Intendantin des Bayerischen Rundfunks.
Klar, wenn ich jetzt heimkomme und mit heimkommen meine ich genau das, was damit auch emotional verbunden ist, dann ist das eine ganz, ganz große Freude.
Heute an ihrem ersten Arbeitstag steht vor allem eines auf dem Terminplan.
Ja, das ist jetzt erstmal wenig originell, aber umso wichtiger dennoch zuhören.
Bei der viertgrößten Rundfunkanstalt mit knapp 5.200 festen und freien Beschäftigten ist das eine Mammutaufgabe. Ein kurzfristiger Interviewtermin ist da nicht mehr drin, weswegen der Reporter auf das Interviewmaterial einer BR-Kollegin zurückgreifen muss. Katja Wildermuth schreibt Geschichte. Sie ist die erste Frau an der Spitze des Bayerischen Rundfunks. Für ihre Wahl im Herbst bildete sich im Rundfunkrat eine eigenwillige Koalition, unter anderem aus der CSU-Landtagspräsidentin Ilse Aigner und der grünen Landtagspolitikerin Sanne Kurz, die sich nicht nur darüber freut, dass nun eine Frau den BR führt, sondern auch, dass es eine erfahrene Programmmacherin ist.
Man darf natürlich jetzt keine messianische Erscheinung erwarten. Sie wird nicht kommen und auf Knopfdruck wird alles anders sein. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sie wirklich sehr viel bewegen wird hier.
Dass sie als Frau den Chefposten übernimmt, möchte Katja Wildermuth selbst nicht überbewerten. Heute sollte das eine Selbstverständlichkeit sein.
Für mich gehört Frauenförderung ganz klar zu Diversitätsförderung. Ich glaube, wir müssen wirklich gucken und uns immer wieder fragen, wie rekrutieren wir unseren Nachwuchs? Sind wir da vielleicht ein bisschen zu homogen? Haben wir ein Verhältnis zwischen sozialer Herkunft, regionaler Herkunft, Urbanität, Land, Lebenswirklichkeiten, das dieser vielfältigen und immer vielfältiger werdenden Gesellschaft entspricht.
Migrantische Namen hört man beim BR, wie auf den meisten anderen ARD-Wellen auch, vor allem im Jugendprogramm. Und gerade das junge Publikum droht an Plattformen wie Netflix verloren zu gehen. Eine Herkulesaufgabe wartet auf Katja Wildermuth. Doch die 55-Jährige hat bewiesen, dass sie sich auf andere Perspektiven einlassen kann. Denn ihre Karriere machte sie beim MDR im Osten.
Ich habe keines dieser Jahre bereut. Ich bin ja 94 ganz bewusst in den Osten gegangen, weil ich einfach fand, dass diese historisch einmalige Situation dieser Transformation einer Gesellschaftsform in eine andere, dass ich den gerne begleiten möchte, und zwar hautnah als Journalistin. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe auch sehr viel gelernt darüber, was Transformation von Menschen abverlangt.
Viel abverlangen wird in der nächsten Zeit die Tatsache, dass die CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt nicht über eine deutschlandweite Erhöhung des Rundfunkbeitrags abstimmen will und damit auch die Finanzpläne des BR in Gefahr bringt. Katja Wildermuth setzt darauf, dass das Bundesverfassungsgericht eine baldige Beitragserhöhung auch ohne Sachsen-Anhalts Zustimmung zulässt.
Für eine Weile können wir, und das hat uns das Bundesverfassungsgericht auch nahegelegt, für eine Weile können wir in sogenannte Vorleistung gehen. Und das werden wir jetzt auch erstmal tun. Das heißt, ich halte nichts davon, dass wir jetzt vorschnell im Programm kürzen. Aber das liegt natürlich auch daran, wie lange sozusagen die Entscheidung in der Hauptsache dauert. Wir können das eine Weile machen, aber nicht 2, 3 Jahre. Dann müssen wir nochmal genauer gucken.
Viel Spielraum bleibt nicht, wenn der BR nun also erstmal einen Kredit aufnehmen muss, um sein geplantes Programm durchzuziehen. Doch Katja Wildermuth bleibt optimistisch. Ehemalige KollegInnen beim MDR beschreiben sie als willensstark, entscheidungsfreudig und kreativ, gleichzeitig aber auch als zugänglich. Mit diesem Mix an Eigenschaften sollte sie gut aufgestellt sein, gerade für die zähen Konferenzen mit anderen ARD-Anstalten.
Die Intendantenrunde ist ja eine Runde aus Vertretern verschiedener Landesrundfunkanstalten und die haben föderale Interessen. Die haben auch gemeinsame Interessen als ARD, die haben aber auch jeder ihren föderalen und sehr unterschiedlichen Hintergrund, und ich glaube, daran ändert sozusagen eine Verschiebung in der Geschlechterzusammensetzung nichts. Aber vielleicht gelingt es uns ja in dieser Runde hier und da den Tonfall zu ändern, und der bekanntlich macht ja auch oft die Musik.
Vom Intendanten des WDR und Vorsitzenden der ARD, Tom Buro, kommt auf jeden Fall schon mal ein Willkommensgruß.
Wir freuen uns auf Katja Wildermuth. Mit ihr übernimmt eine wirklich exzellente Programmmacherin und erfahrene Journalistin die Top-Position im Bayerischen Rundfunk. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute für die neue Aufgabe und ich freue mich auf die konstruktive und kluge Zusammenarbeit in der ARD.
Lange war der BR als das Sprachrohr der CSU verschrien. Das trifft für den BR heute allenfalls noch für die etwas behäbige Politikberichterstattung auf dem Fernsehkanal zu. Für diese konservative Tradition stand auch Katja Wildermuths Vorgänger und CSU-Mitglied Ulrich Wilhelm als ehemaliger Pressesprecher von Edmund Stoiber und Angela Merkel. Katja Wildermuth dagegen ist parteilos. Auch diese Tatsache dürfte dem Image des Bayerischen Rundfunk als modernes Medium guttun.
An der Spitze des Bayerischen Rundfunks steht also zum ersten Mal eine Frau. Sie heißt Katja Wildermuth. Heute war ihr erster Arbeitstag. So, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zurück an den Anfang der Sendung, als es um diskriminierende Sprache ging im Gespräch mit dem Roma-Comedian Gianni Jovanovic. Morgen thematisieren das auch die gedruckten Feuilletons. Arno Zessek hat reingeschaut.
Blicken wir rasch auf ein Foto in der Tageszeitung Die Welt. Man sieht Pommes, ein paniertes Schnitzel und jene Soße, die man einst bedenkenlos Zigeunersoße genannt hat. Damit wissen Sie vermutlich, auf welchen Vorfall die Welt anspielt. Der Ex-Big Brother Jürgen Milski, der Autor Micky Beisenherz, die Schauspielerin Janine Kunze und Thomas Gottschalk haben im WDR-Fernsehen über Diskriminierung debattiert und dabei kundgetan, Zigeunersoße behage ihnen mehr als Paprikasoße ungarischer Art, jener Name, den einige Soßenhersteller neuerdings verwenden. Die Sendung hat in den sozialen Medien einen Shitstorm ausgelöst, der nun wiederum, so funktioniert mediale Kreislaufwirtschaft, die Feuilletonisten an die Tastaturen treibt. Die Frage ist, wie die sowohl aus journalistischen wie unterhaltungstechnischen Gründen höchst einfältige Idee zustande gekommen ist, 4 Menschen mit ähnlichen Erfahrungswerten, also keinen, zum Thema rassistische Diskriminierung diskutieren zu lassen, grübelt Aurelie von Blasekovic in der Süddeutschen Zeitung. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung befindet Michael Hahnfeld, man müsse die Sendung wirklich nicht für den Gipfel der Aufklärung halten. Überschrift Rassismussoße. Doch in der Hauptsache stört sich Hahnfeld am Shitstorm. Das Phänomen, das sich hier zeigt, es kommt weniger darauf an, was gesagt wird, sondern wer etwas sagt. Privilegierte Weiße, als welche die Teilnehmer der Show sogleich identifiziert wurden, sind beim Thema Rassismus in den Augen der journalistischen Twitter-Truppe, die bei solchen Gelegenheiten loslegt, von vornherein außen vor. Die Tageszeitung schließt aus der Causa, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelte das Motto: lieber von Twitter gehasst als von den Stammtischen verschmäht. Während der Weltautor Jan Küveler auf den Vorschlag Barbara Schönebergers eingeht, statt Zigeunersoße Soße ohne festen Wohnsitz zu sagen, ein Witz, von dem auch in der inkriminierten Sendung die Rede war. Schöneberger macht sich nicht über Angehörige der Sinti und Roma lustig, betont Küveler, sondern über sprachhygienische Bemühungen. Das latent Krampfige, das ihnen innewohnt, geht hier besonders putzig schief. Das hochmoralische Ansinnen endet in der Verschlimmbesserung, weil die Obdachlosigkeit auch nur ein übles Z-Wort-Klischee ist. Nicht Sinti und Roma sind also Ziel des Witzes, sondern diejenigen, die glauben, Sprache sei etwas, das man von oben verordnen könne. Auch wenn Sinti und Roma aber keine Ziele sind, das muss man schon zugeben, sind sie sozusagen Kollateralschäden. Differenziert in der Welt Jan Küveler. Was man sagen darf und was nicht, beschäftigt laut FAZ auch die Theaterszene in Kanada. Simon Strauss ist angetan von einem klug argumentierenden Video-Essay von Carmen Aguirre, der kanadischen Schauspielerin und Dramatikerin mit chilenischen Wurzeln, die, wie Strauss erklärt, nach eigenen Angaben ihr Leben lang dafür gekämpft hat, dass Menschen aus den kaum sichtbaren Teilen der Gesellschaft ihr ganzes Selbst auf der Bühne zeigen können. Nun aber, so Strauss, bezeichnet Aguirre die letzten Jahre im Theaterbetrieb als beschämende Zeit der großen Säuberung, die von Grausamkeit und psychologischer Gewalt und nicht von Empathie und Solidarität gekennzeichnet worden sei. Statt Konflikte als inspirierend zu begreifen, habe sich am Theater eine Geisteshaltung eingebürgert, die nicht mehr zwischen richtigen und falschen, sondern nur noch zwischen guten und bösen Meinungen unterscheide und jene, die sich dem Einverständnis mit den absoluten Wahrheiten der identitären Linken entziehen, auf den Platz rechts außen verweise. Und sonst so? Die zweigeteilte Berlinale. Im März gibt es ein virtuelles Festival für Fachleute, im Juni ein nicht virtuelles fürs Kinopublikum, löst im Berliner Tagesspiegel vorsichtige Vorfreude aus. Die SZ ist spürbar skeptischer. Die Berlinale will sich und das Kino vor der Pandemie retten. Leider weiß nur keiner so genau wie. Tja, das blöde Virus. Seinetwegen macht die FAZ auch in der zeitgenössischen Musik Melancholie als Trendstimmung aus. Umso plausibler erscheint uns die Parole der Sängerin Anna Prohaska, die dem Tagesspiegel als Überschrift dient. Wir brauchen die Ekstase.
Arno Cesek aus den Feuilletons von morgen. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.